das Thema Volkswirtschaft. Und wir haben hier einen in der Gemeinde, der da sogar auf der Universität unterwegs ist. Und wenn der anfängt, über VWL zu reden und versucht, mir das in 10 Minuten mit all seinem Enthusiasmus nahezubringen, verstehe ich trotzdem nicht so viel. Weil wir nicht die gleiche Basis haben. Oder wenn ein Arzt dir mit seinen schönsten Fachbegriffen versucht zu erklären, was mit dir falsch ist, kannst du vielleicht nachher sagen, ja, du scheinst ganz klug zu sein, aber ich verstehe immer noch nicht, was mit mir los ist, weil du nicht die gleiche Basis hast. Sie redet nicht auf gleicher Augenhöhe. Oder wenn meine Tochter mich am Ende eines Arbeitstages fragt, was ich bei der Arbeit gemacht habe, und ich kann nicht eine einfache Antwort sagen und sagen, ich habe den ganzen Tag am Computer gesessen. Oder ich kann jemandem anderen erklären, ich habe in der Schulverwaltung Bewerbungen abgearbeitet und E-Mails beantwortet. So gibt es diese, was wir sehen ist, dass je nachdem, mit wem du redest, du auch anders kommunizieren wirst und du manche Dinge voraussetzen kannst, die du bei anderen nicht voraussetzen kannst. Damit du irgendwo eine Ebene findest, wo man auf gleicher Augenhöhe kommunizieren kann, wo man die Basis schaffen kann, um voranzuarbeiten. Und genau das macht Paulus in Athen. Wir sehen Paulus hier in Athen und wir müssen verstehen, vor der intellektuellen Elite der Gesellschaft. Und diese intellektuelle Elite hat aber gar keine Ahnung, wenn es um das Christentum geht. Die können damit überhaupt nichts anfangen. Und so muss er richtig von ganz, 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 ganz vorne anfangen, um sie dahin zu führen, wo die biblische Wahrheit dann auch verständlich wird. Und so sehen wir das heute in Apostelgeschichte 17, das ihr gerne mit mir aufschlagen dürft. Apostelgeschichte 17 und der Predigtext geht von Vers 24 bis 29. Des Zusammenhangs willen lesen wir ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen, gleich sei. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir stehen heute wieder vor dir, um von dir selbst zu lernen. Und so bitten wir dich, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir Klarheit schenkst und dass wir zusammen wachsen können darin, dir ähnlicher zu werden und auch unsere Stellung als Zeugen von dir noch besser wahrzunehmen, damit du verherrlicht wirst. Amen. Nun, es ist in diesem Text heute, den wir vor uns haben, wo wir drei Komponenten der Wahrheit des Christentums finden, die dir auch helfen werden, eine Ebene zu schaffen, mit der du deinem Gegenüber begegnen kannst, mit dem du deinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen kannst. Nun, dieser Text hier in Apostelgeschichte 17, das trägt sich zu auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Diese Missionsreise, die einen völlig anderen Verlauf nahm, als er eigentlich geplant hatte. Der Versuch nach Ephesus, nach Asien vorzustoßen, wurde durch den Heiligen Geist selbst verhindert, so dass Paulus und Silas und Timotheus schließlich nach Mazedonien geführt wurden und dort in die Stadt Philippi ankamen. Philippi, die Stadt, wo sie eingekerkert wurden und danach nach Thessalonich reisen mussten. In Thessalonich wurden sie von den Juden verfolgt und bewegen sich daraufhin nach Beröa. Als die Juden aus Thessalonich hören, dass sie in Beröa sind, jagen sie ihn selbst dahin nach, so dass Paulus dann von den Brüdern nach Athen gebracht wird, sozusagen in Sicherheit gebracht wird und dann dort mit dieser Weltstadt zusammenstößt. Der Stadt der Antike, die Heimat der Philosophenschulen, die Heimat auch von Literatur und Kunst, ganz eigenes Pflaster, das er hier betritt. Und Paulus ist, wie wir es gesehen haben das letzte Mal, negativ beeindruckt von dieser Stadt. Denn was er sieht, ist eine Stadt, die voll von Götzen ist. Und er erlebt das, was viele Historiker eben auch schon bemerkt haben, dass man vor lauter Götzen keinen Menschen mehr sieht. Das erlebt Paulus. Götzen, Götzen und Götzen um jede Ecke. Nun, das, was in dieser Welt, in der er hier sich bewegt, als wertvoll und beachtenswert betrachtet wird, ist für ihn ein Gegenstand von Trauer und Ärgernis. Und so fängt er an, zu den Athenern zu reden und fängt an, von Jesus Christus zu erzählen, von der Auferstehung zu erzählen, von der notwendigen Rettung durch ihn. Aber die Athener stehen vor ihm mit Fragezeichen. All das, was er ihnen sagt, können sie überhaupt nicht einordnen. Sie hören, dass er von Jesus spricht. Sie hören, dass er von der Auferstehung spricht. Aber sie haben überhaupt gar keinen Rahmen, in dem sie das Ganze reinpacken können. Und so ziehen sie diesen Paulus auf den Areopag und sagen, du redest von fremden Göttern, von denen wir noch nichts gehört haben. Und wenn es diese Götter wirklich gibt, dann wollen wir sie auch gerne mit anbeten. Komm, stell sie uns mal vor und wir wollen das hören. Und so fängt Paulus dann an und sagt ihnen, ja, ihr seid sehr religiös. Ihr seid so religiös, dass ihr sogar einen Altar für einen unbekannten Gott hinstellt, um sicher zu gehen, dass ihr ja keinen Gott vergesst. Und ich kann euch jetzt helfen, dass ihr diesen Gott kennenlernt. Und ich werde euch jetzt auch helfen, dass ihr ihn kennenlernt. Und somit fängt er jetzt an, die erste Komponente der Wahrheit, der christlichen Wahrheit zu entfalten und macht ihnen deutlich, vor diesem Gott bist du ganz klein. Erste Komponente, du bist winzig vor Gott. Dann schaut mit mir nochmal in den Text, in Vers 24, wo Paulus jetzt erklärt, was für einem Gott er dient. Vers 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Also Paulus fängt jetzt an, diesen unbekannten Gott, einen Gott, der für sie verhüllt ist, nur schattenmäßig zu erkennen ist, fängt er jetzt an zu enthüllen und ihn ins Licht zu stellen und ihnen zu präsentieren und ihnen die Größe dieses Gottes vor Augen zu malen, indem er ganz deutlich sagt, dieser Gott hat die Welt erschaffen. Nun, Paulus geht hier nicht vor, wie er das in der Synagoge gemacht hat, wo er die Schriften ausgepackt hat und aus den Schriften heraus argumentiert hat, sondern er muss hier jetzt anfangen, das Grundsätzliche erstmal zu erklären, und fängt jetzt an mit dieser Aussage. Der Gott, der die Himmel und die Erde geschafft hat. Nun, wenn du selber über deine Versuche, Menschen das Evangelium nahe zu bringen, nachdenkst, dann fangen viele Leute schon bei Johannes 3, Vers 16 an. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nun erzähl das mal einem Athener. Gott hat die Welt geliebt. Dann sagt er, ach ja, schön. Gott hat mich geliebt. Aber er hat keinen Rahmen, wo er es einpacken kann. Oder du fängst in Römer 3, Vers 23 an und sagst, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Wenn du den Rahmen nicht hast, wird er dich fragen, wieso ist das relevant? Und so fängt Paulus hier ganz am Anfang an. Nicht, indem er die Schrift aufschlägt, sondern aber einen direkten Bezug auf die Schrift nimmt und dort anfängt, wo auch die Schrift anfängt, nämlich in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also er macht ihnen deutlich, dieser Gott, den ihr nicht kennt, der ist nicht einfach ein Gott, der über den Teilbereich eures Lebens verantwortlich ist. Er ist nicht einfach ein untergeordnetes Wesen, das ihr in eure gesamte Religion mit einpacken könnt, sondern dieser Gott ist Schöpfer. Der Schöpfer des gesamten Universums. Der Schöpfer, der alles, was auch in diesem Universum ist, geschaffen hat. Alles ist von ihm, was nicht von Menschenhänden geschaffen wurde. Er ist der Schöpfer. Nun, bei den Griechen war das noch nicht so ein Stolperstein, zu sagen, dass Gott der Schöpfer ist. Aber wenn du die Worte heute in den Mund nimmst, hast du Dynamit für ein Gespräch, das explodieren kann. Denn wir wissen selbst, dass die Meinung, dass die Welt graduell durch Evolution sich zu dem Stand entwickelt hat, wo sie heute ist, völlig normal angesehen wird. Und man ist vielleicht bereit, Gott den Urknall zuzuschreiben oder zu sagen, dass er das irgendwo mit einen Anteil darin hatte, aber man ist nicht bereit zu akzeptieren, dass die Schöpfung, die Erschaffung der Welt von Gott abhängig ist. Und leider haben sich viele Christen auch diesem Denken angepasst und angefangen, in 1. Mose 1 und 2 symbolische Sprache zu sehen, bildliche Sprache zu sehen und zu sagen, ach, so wörtlich müssen wir das nicht nehmen. Paulus in Apostelgeschichte 17 macht da gar keine Diskussion heraus. Für ihn ist es nur ein Nebensatz. Dieser Gott, den ich euch mal vorstelle, der ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er verliert sich hier nicht in irgendeiner Diskussion, sondern er stellt es einfach als Fakt dar. Und das möchte ich euch auch nahe ins Herz legen. Fangt nicht an, über die Schöpfung und Evolution ganz am Anfang zu diskutieren. Denn schaut mal mit mir in Hebräer 11, Vers 3. Wenn ihr die Stelle einmal aufschlagt, Hebräer 11, Vers 3, ist für uns ein Schlüssel zu verstehen, wie die Schöpfung von einem Ungläubigen eingeordnet wird. Hebräer 11, Vers 3, dort schreibt der Schreiber, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Seht ihr das? Hier ist der Haken. Es lohnt sich nicht, mit einem Ungläubigen über die Schöpfung zu diskutieren, wenn er noch nicht an Gott glaubt. Denn da wird sich immer wieder deutlich machen, seine Rebellion gegen Gott und sein Versuch, Gott zu negieren, fängt immer bei der Schöpfungslehre an. Und so müssen auch wir es nicht nutzen, um darüber zu diskutieren. Es ist ein Fakt, den wir annehmen, und so auch Paulus hier, es ist ein Fakt, den er ihnen einfach vorstellt. Diesen Gott, den ich euch vorstelle, der hat die Welt geschaffen. Und so ist es auch deine Aufgabe, ihn einfach vorzustellen, wie er ist. Und ihn so groß zu machen, wie er ist. Und deutlich zu sagen, er hat die Welt geschaffen. Nun, für Paulus ist es, wie gesagt, im Nebensatz, ist es nicht sein Hauptpunkt. Er geht direkt weiter, wenn ihr zurückgeht zur Apostelgeschichte 17. Er hat die Welt geschaffen. Er, in Vers 24, er, der Herr des Himmels und der Erde. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und spätestens jetzt muss jeder Athener, der unheimlich viele Götter vor Augen hat, sich gedacht haben, oh Moment mal, Paulus will gar nicht, dass wir einfach einen Gott zu unseren Göttern dazunehmen, sondern hier wird deutlich, hier ist ein Gott, der Besitzanspruch über allem hat, der über allem steht und der sich nicht einordnen lässt mit anderen Göttern. Zuerst ist er der Schöpfer und jetzt ist er auch noch der Herr, der Kyrios, der Oberste, der Chef. Und während Griechen vielleicht Zeus diese Rolle ansatzweise zugesehen hätten, nimmt Paulus diese Grundannahme weg. Gott selbst, den ich euch verkündige, diesen unbekannten Gott, den ihr jetzt noch nicht kennt, er ist der Herr. Er ist über allem. Wenn er Schöpfer ist, ist er gleichzeitig Urheber und Besitzer. Alles, die Welt und was das umfasst, gehört ihm. Und es gibt gar nichts, keinen Bereich darin, der sich seiner Autorität in irgendeiner Weise entziehen könnte. Er ist Herr über allem. Er regiert. Nun sagt das mal einer Stadt. Sagt das mal einer Stadt wie Athen, die sich brüstet mit ihren Erfolgen. Sagt das mal einer Stadt in Berlin, wo gewählte Politiker die Geschicke der Stadt lenken, wo Vergnügungen der Menschen im Vordergrund stehen, wo man sich medizinischer Errungenschaften, auch der Charité oder ähnlichen, rühmt. Dann ist die Frage, wo ist denn dieser Gott, der regiert? Und Paulus macht ihnen deutlich, während ihr euch diese Welt so formt, während ihr Entscheidungen Tag für Tag trefft und während ihr den Eindruck habt, dass das Leben nicht wirklich beeinflusst ist von irgendetwas anderem, muss ich euch vor Augen halten, es gibt einen, der viel größer ist, der weit über dem steht, was ihr seht und der weit größer ist als das, als dessen, was ihr, wessen ihr euch brüstet hier. Und so sagt er ihnen, ihr denkt, ihr baut euch ein Reich. Und ihr denkt, ihr habt euch auf eine besondere Stellung erhoben. Doch alles, was ihr getan habt, ist, eine kleine Sandburg auf Gottes unendlichem Strand zu bauen. Das ist es, was ihr getan habt. Und so muss jeder Mensch verstehen und jede Stadt verstehen, dieser Gott ist es allein, der Herr ist. Dieser Gott ist es allein, der regiert, und damit fängt er an. Und wir haben in der Bibel einige Beispiele von Städten, die da richtig gegen die Wand geknallt sind. Und das Beispiel Nummer 1 ist Babel, die gedacht haben, schaut mal, wie großartig wir sind. Und Gott hat ihnen recht deutlich vor Augen geführt, dass er der Herr ist. Und wir sehen eine Stadt wie Nineveh, eine Stadt, die zur Weltstadt wurde zu der damaligen Zeit und die durch Jona deutlich vor Augen bekam, geführt bekam, nein, es ist einer, der über euch steht. Und später Nebukadnezar, König von Babylonien, einer Weltstadt, der sagte, ich hab die Regierung schlechthin. Und er muss realisieren, nein, Gott ist der Herr. Er steht über allem. Und jeder einzelne von denen musste immer wieder realisieren, Gott ist unfassbar groß. Er ist unendlich und er ist allmächtig. Und all das, was du hier produzierst, ist klein, winzig, fast irrelevant im Vergleich zu ihm. Nun, wenn Gott wirklich so groß ist, wenn er alles geschaffen hat und alles gebildet hat, dann kommt damit auch die Konsequenz, die Paulus jetzt zieht in Vers 24. Dieser Gott, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Das ist jetzt ein ganz logischer Schluss. Wenn Gott so groß ist, wenn er die ganze Welt erschaffen hat, dann kann er doch nicht von einem Tempel beherbergt werden. So wie ein Mensch in einem Wohnhaus ist. Und Paulus zieht in den Athenern hier auch gleich mal den Zahn und sagt, kommt bloß nicht auf den Gedanken, für diesen Gott auch noch einen Tempel zu bauen. Das geht gar nicht. Er kann nicht in einem Tempel wohnen. Und es ist interessant, dass Salomo zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem genau das verstanden hat. Der hat genau verstanden, dass der Tempel, den er gebaut hat, so großartig der auch war, nicht dem Gott entsprechen konnte, den er verherrlicht. Wir lesen das in 2. Chronik 6, Vers 18, wo Salomo bei der Einweihung des Tempels sagt, ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Salomo hat verstanden, die ganze Schöpfung kann dich gar nicht fassen. Und so viel weniger kann dieses Bauwerk, das wir hier errichten, dem entsprechen, der du bist. Und so wusste Salomo, der Tempel kann keine Herberge für meinen Gott sein. Es ist vielmehr ein repräsentatives Mittel, um zu zeigen, dass Gott für dieses Volk ist. Ein Mittel, wo Gott auch seine Herrlichkeit immer wieder gezeigt hat. Ein Mittel, das für die Israeliten zum Symbol wurde. Aber es war nie der ultimative Ort, wo Gott in seiner Fülle wohnen konnte. Und genau den Schluss zieht Paulus in Apostelgeschichte 17. Dieser Gott kann gar nicht in einem Tempel wohnen. Das geht nicht. Und diese Größe Gottes ist es, die man einer selbstverherrlichenden Stadt vor Augen führen muss. Dass dieser Gott sich einen Namen macht und dieser Gott über allem erhaben ist und selbst das, was für einen Menschen imposant und eindrücklich erscheint, vor diesem Gott eigentlich nur noch lachhaft und anmaßend gegenübersteht. Doch diese Größe und diese Unbegrenztheit Gottes bringt auch noch etwas weiteres mit sich, was wir jetzt in Vers 25 lesen. Wenn er so groß ist, dass er nicht mal in einem Tempel wohnen kann, dann trifft auch Folgendes zu, was er jetzt in Vers 25 sagt. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte. Setzen wir uns nochmal zurück. Die Athener hatten ein Gottesbild von Göttern, die fehlbar waren. Von Göttern, die bedient werden mussten. Die sich gegenseitig ergänzen mussten. Was der eine nicht gut konnte, konnte der andere besser. Die zum Teil auch von Menschen profitiert hatten, die Bedürfnisse und Begierden hatten. Und Paulus macht ihnen deutlich, den Gott, den ich euch präsentiere, der ist auf niemanden angewiesen. Der braucht niemanden, der hat gar nichts nötig, der ist in sich vollkommen vollständig. Er hat alles, was er braucht und du kannst Gott nicht noch etwas Zusätzliches geben, was er benötigen würde. Das geht gar nicht. Vielleicht kennt ihr das, wenn du versuchst, jemandem eine Freude zu machen. Und du grübelst und grübelst nach, was kann ich diesem Menschen geben, um ihm eine Freude zu machen? Was würde ihm vielleicht noch wirklich helfen? Was würde seine Lebensqualität verbessern? Was würde ihm Freude machen? Und manchmal ist es gar nicht so einfach, darüber nachzudenken, vor allem wenn man das Gefühl hat, diese Person hat schon alles, was man ihr geben wollte. Und bei Gott ist es noch viel mehr der Fall. Du kannst ihm nichts mehr geben, was er nicht hat. Und selbst wenn du sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben, sagt er, ja, danke, aber ich habe es schon. Und wenn du sagst, ich gebe ihm deine Zeit, ja, aber er hat sie schon. Oder du gibst ihm alle Ehrerbietung, er braucht sie nicht. Er ist völlig unabhängig, völlig frei, völlig genügsam in sich selbst. Er ist die Fülle in Person, wie ein Ozean, dem du einen Tropfen Wasser, macht keinen Unterschied mehr. Völlig genug in sich selbst. Und das ist so wichtig zu verstehen. Denn auch wir, wenn wir heute an Gott denken, dann haben wir immer alle die Tendenz, ihn kleiner zu machen, als er eigentlich ist. Das fängt da an, wenn du denkst, dass Gott eine schlechte Laune hat, weil du mal einen schlechten Tag hattest. Oder du dich fragst, ob Gott dir jetzt einer auswischt, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Oder du sogar denkst, dass all das, was du getan hast, ja großartig viel ausmachen müsste in seinem Plan. Und wir müssen verstehen, Gott wird seinen Plan erreichen, auch mit oder ohne dich. Es ist fast so, wie wenn du dir überlegst, wenn ein Staubkorn Platz nimmt auf deiner Jacke, wird sich das Gewicht für dich nicht verändern. Und so ist es auch für Gott. Es tangiert ihn nicht. Es macht nichts aus. Er ist völlig unabhängig. Sein Betragen, sein Zustand verändert sich nicht aufgrund dessen, was du tust oder lässt. Er hat nichts nötig. Und das malt Paulus ihnen vor Augen. Hier seid ihr, du großartige Stadt mit diesen gewaltigen Bauten, wo jeder Mensch auf dich hinschaut und sagt, ach, wie großartig ist Athen. Und Gott sagt, das ist nichts. Es ist nichts im Vergleich zu mir. Nun, so groß und wie unabhängig Gott auch ist, so ist er aber trotzdem nicht distanziert von den Menschen. Und genau das ist es, was Paulus jetzt deutlich macht, wenn wir weiterlesen in Vers 25. Er hat zwar nichts nötig, du brauchst ihm nichts geben, aber wir lesen stattdessen, da er selbst allen Odem, Leben und Odem und alles gibt. Also wenn Gott auch nichts gegeben werden muss, so sehen wir stattdessen, dass er permanent gibt. Ein unausschöpfliches Reservoir, wo ständig von ihm Güter zu den Menschen fließen. Aus dem Leben und Odem kommt. Jedes schlagende Herz, jedes Leben vom mikroskopischen Einzeller bis zum Menschen hin kommt von Gott. Jedes atmende Wesen verschuldet seinen Atem selbst diesem Gott. So ist er der Lebensspender, derjenige, der alles auch am Leben erhält. Alles hängt von ihm ab in dem Sinne. Und weil er auch alles gibt und weil er das Leben selber gibt, und braucht er niemanden, um das zu erhalten. Das, Freunde, ist der Gott, dem wir dienen. Ein Gott, der nichts braucht, der aber alles gibt. Und so fängt er an, Paulus hier, den Athenern vor Augen zu zeigen, welche Stellung der Mensch eigentlich vor diesem Gott hat und wie klein er vor diesem Gott eigentlich ist. Und der Mensch und die Stadt verstehen muss, du hast eigentlich nichts Besonderes vorzuweisen. Und wenn ein Mensch beginnt, das zu erkennen, die Größe von sich selbst im Vergleich zu Gott, dann fängt er auch an zu verstehen, welche Reaktion diesem Gott gegenüber richtig ist. Und so fährt Paulus nun fort, indem er jetzt die zweite Komponente dieser Wahrheit für die Stadt beleuchtet. Die zweite Komponente, du bist suchend nach Gott. Also wir haben jetzt gesehen, er hat dieses großartige Bild von diesem Gott gezeichnet und schlägt jetzt den Bogen zu den Menschen. Zu den kleinen Menschen auf dieser kleinen Erde, in dem großen Universum. Und er sagt ihnen in Vers 26, und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Er hat aus einem, also aus einem Menschen heraus, aus Adam selbst, jede Nation der Menschen gebildet. Jede Völkergruppe, jede, ob es Asiaten, Afrikaner, Europäer, Amerikaner, jede einzelne Nation, jede einzelne ethnische Gruppe hat er selbst geschaffen. Und er schuf sie auch mit diesen Unterschieden, die bis heute sichtbar sind. Doch Paulus betont hier, dass obwohl sie alle unterschiedlich sind und obwohl es viele verschiedene Nationen gibt, sie trotzdem aus einem Holz geschnitzt sind und mit einer Bestimmung auf die Erde kamen. Und jetzt ist es hier auch wieder wichtig zu verstehen, die Athener dachten tatsächlich, sie seien Supermenschen. Die haben nämlich gedacht, dass aus dem Boden, aus der Erde, auf der auch Athen gebaut ist, das Volk der Athener selbst herausgewachsen ist. Das heißt, die haben gesagt, wir sind was ganz Besonderes. Wir kommen sogar von woanders her. Und Paulus sagt, nein, ihr kommt aus dieser einen Person heraus, nämlich Adam, die Gott selbst geschaffen hat. Und er selbst hat die Völker geschaffen. Dass ihr Athener seid, hängt nicht daran, dass ihr an diesem tollen Ort wohnt, sondern weil Gott es so gewollt hat. Und so fährt er jetzt fort und erklärt ihnen, diese Nationen haben eine bestimmte Bestimmung in Vers 25, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. Also diese Nationen sollen die Erde bevölkern. Wir sehen das schon in 1. Mose 1 und in 2. Sie sollen die Erde beherrschen. Sie sollen die Erde sich untertan machen. Als sich dann die Völkergruppen denken, ach Mensch, wir sammeln uns hier zusammen und machen einfach mal eine große Stadt, sagt Gott, nee, da müssen wir die Sprachen noch durcheinander bringen, damit ihr es endlich schafft, was ich euch gesagt habe, nämlich euch auf der Erde zu beteilen. Euer Zweck ist es, euer Ziel ist es, die Erde zu bevölkern. Das war die Aufforderung, die er schon von Anfang an gegeben hat. Nun, der Mensch ist aber immer noch nicht völlig autonom. Der kann nicht tun und lassen, was er will. Und das ist es jetzt, was Paulus weiter ausführt in Vers 25. Sie sollen die Erde bevölkern, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Der Mensch ist an Zeit und Raum gebunden, die Gott selbst bestimmt hat. Der kann nicht einfach tun und lassen, was er will. Der ist nicht völlig unabhängig, sondern er ist innerhalb der Regionen und in den Zeiten, die Gott vorgesehen hat für ihn. Und Gott gibt also diesen Rahmen, damit sie jetzt ihre höhere Bestimmung erfüllen. Und die höhere Bestimmung sehen wir jetzt in Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden. Also wir sehen, die Bestimmung des Menschen ist nicht damit getan, dass er die Erde bevölkert, dass er sie beherrscht, sondern all diese Rahmenbedingungen, die Gott geschaffen hat, dass er sie auf die Erde verteilt hat, dass er ihnen Raum und Zeit zugemessen hat, verfolgt alles dieses Ziel in Vers 27, dass sie Gott suchen. Das ist die Bestimmung des Menschen. Es ist nicht damit getan, einfach sein Leben auszuleben. Es ist nicht damit getan, einfach sich selbst zu verwirklichen, sondern es ist darauf abgerichtet, Gott, den einzig wahren Gott, zu suchen. Und zwar den Gott der Bibel. Nun, wir sehen hier diese Beschreibung, die Paulus gibt. Er sagt, sie sind tastend unterwegs, sie fühlen, sie sind wie Blinde, die ansatzweise gewisse Fingerzeige Gottes wahrnehmen und sich vorantasten, aber nicht wirklich verstehen, wer Gott ist. Sie sehen in sich selbst, dass sie für etwas Höheres geschaffen sind. Sie sehen in sich selbst, dass ihre Seele nie zufrieden wird. Und sie suchen und sie suchen und sie suchen. Eine Suche nach Gott, die nicht gestillt wird, bis sie ihn erkennen. Und es ist dieser Punkt genau, an dem die Athener sind. Die Athener, vor denen Paulus hier steht. Er sagt, eure Verehrung dieses unbekannten Gottes ist eine fehlgeleitete Antwort auf dieses Suchen. Ihr habt euch einen Stellvertreter gesucht, um dieser Suche einfach mal eine Bremse zu setzen. Aber ihr seid noch nicht am Ziel. Und so ist es mit jedem Menschen, der auf dieser Erde wandelt. Entweder er gibt zu, ich bin am Suchen. Ich bin noch nicht angekommen. Ich suche. Oder er findet irgendwelche Stellvertreter, an denen er sich klammert. Sei es sein Hobby, sei es sein Geld, sei es seine Familie, seien es andere Beziehungen, die er sich aufbaut, sei es sein Job sogar, irgendwelche Stellvertreter, wo er sagt, so, jetzt kann ich Luft holen, jetzt habe ich Ruhe. Und Paulus sagt, es ist ein Tasten, ein Fühlen nach dem, nach dem du eigentlich unterwegs bist. Und Paulus führt jetzt sogar weiter aus, dass dieser Gott gar nicht so schwierig zu finden ist. Wir sehen in Vers 27 weiter, ob sie ihn tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Er ist nicht weit weg, er ist in greifbarer Nähe. Die ganze Schöpfung um dich herum, Florian hat vorhin Psalm 19 gelesen, die ganze Schöpfung schreit seinen Namen. Und selbst du selbst als Mensch musst realisieren, dass da mehr drin ist als nur diese weltliche Dimension. Und so macht Paulus deutlich, auch wenn er so groß ist und so mächtig ist, er ist nicht unnahbar. Er ist nicht fern von uns. Er ist nicht so distanziert, dass man ihn gar nicht wahrnehmen könnte. Er ist in greifbarer Nähe. Und so fängt Paulus ihnen an, ihnen diesen Gott vorzustellen. Er ist hier. Und das ist genau das, was die Stadt an dem Punkt nicht wahrhaben wollte. Die sich an dieser Freiheit festhielt, an der Autonomie, aber hier realisieren müssen, wir haben nur den Raum und die Zeit, die Gott uns zuschreibt. Und wir haben nur den Raum und die Zeit, um das zu tun, wozu Gott uns bestimmt hat, nämlich ihn zu suchen. Und auch Berlin sucht Gott. Und so führt uns das nun zu der dritten Komponente, die der Wahrheit für die Stadt. Drittens, du bist abhängig von Gott. Denn wenn dieser Gott, den er hier beschreibt, die Welt erschaffen hat und alles, was darin ist, wenn dieser Gott den Menschen geformt hat und ihm eine Bestimmung gegeben hat und sogar seinen Raum und seine Zeit bemessen hat, dann folgt daraus genau das, dass der Mensch völlig abhängig ist von Gott. Denn schaut jetzt in Vers 28, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Paulus nutzt hier ein Zitat eines Philosophen, dass er sagt, genau das ist zutreffend auf diesen Gott, von dem ich rede. In diesem Gott lebt ihr. Wir haben schon gesehen, es ist dieser Gott, der den Leben und den Odem und alles gibt. Jedes physische Leben ist abhängig von ihm. Dein Herz schlägt durch ihn, du atmest wegen ihm und wäre dieser Gott nicht, wärst erst du erst recht nicht. Und so geht er weiter In ihm bewegen wir uns auch. Es ist nichts eine reine Willkür. Nichts ist der Willkür ausgesetzt. Jede Bewegung ist abhängig von Gott. Jeder Schritt, jede Handbewegung, jedes Wort ist durch ihn möglich. Und so ist es nur ein Schluss zu sagen, denn auch in ihm sind wir. Die ganze Existenz gründet sich in ihm. Ein Philosoph hatte gesagt, ich denke, also bin ich. Und Paulus sagt, nee, so einfach ist es nicht. Du bist, weil Gott ist und weil Gott existiert und weil er dich gemacht hat und weil du abhängig bist von ihm. Wir können uns das vorstellen wie ein elektrisches Gerät, das nur dann funktioniert, wenn er auch am Strom angehängt ist. Und Gott auch selbst und der Mensch hier realisieren muss, Gott muss existieren, Gott muss da sein, sonst gibt es mich nicht. Und Paulus hatte hier schon einen griechischen Poeten zitiert und er geht jetzt weiter und zitiert einen weiteren griechischen Poeten. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Auch in Vers 28. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Und Paulus ist hier ganz raffiniert, dass er die Weltanschauung dieser Menschen nimmt und schaut und die Beobachtungen, die diese Menschen gemacht haben, und diese Argumentation jetzt nimmt und die richtigen Elemente daraus nimmt, um damit den Leuten zu begründen, schaut mal, ihr habt den richtigen Gott ansatzweise gesehen. Und ihr versteht, dass mehr drin liegt, als nur das, wo ihr euch jetzt zufrieden gegeben habt. Und er nutzt es nicht als Basis, sondern vielmehr als weiterführendes Argument in seiner Rede hier. Wir sind sein Geschlecht. Nun, wir hatten schon festgestellt, und das hat er auch gesagt, aus einem hat er die Nation geschaffen, also aus Adam kommen alle Menschen. Doch die ultimative Frage, woher komme ich, ist mit der Antwort Adam noch nicht beantwortet. Sondern sie geht weiter zurück. Adam wurde im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, Adam war ein Repräsentant Gottes auf der Erde. Das war seine Bestimmung. Und jeder Mensch sollte in diesen Fußstapfen weiter wandeln. Und das führt Gott ihnen jetzt Paulus, diesen Athenern jetzt vor Augen. Unsere Herkunft ist grundsätzlich auf Gott selbst zurückzuführen. Wir sind sein Geschlecht. Wir kommen aus ihm. Wir gehören sozusagen seiner Völkergruppe an. So ist es nun die Konsequenz des Ganzen, die Paulus jetzt zieht in Vers 29. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold, Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also hier liegt nun dieser Umkehrschluss, den Paulus macht. Wenn wir also von Gott herkommen, wenn wir sein Geschlecht sind, dann kann es doch nicht sein, jetzt überlegt mal rein logisch, dann kann es doch nicht sein, dass Gott vor euch steht aus Stein oder aus Silber oder aus sonst irgendeinem raffinierten Kunststück. Das ist doch gar nicht möglich. Und so ist es dieser Schluss, den Paulus hier ziehen muss vor den Menschen, dass Gott nicht mit einer einfachen Antwort erledigt ist, die wir vor allen Menschen fragen können und sagen können, jetzt schau dich doch selbst einmal an. Schau, wie dein Herz ist. Schau, wozu du in der Lage bist. Schau die Fähigkeiten an, die du dir antrainieren kannst. Schau, welche Möglichkeiten du hast. Und zeig dann den Menschen, merkst du nicht, dass du für viel mehr geschaffen bist als nur das Irdische? Und du ihm zeigen kannst, auf dieser Welt, auf dem, was du siehst, auf dem, was gemacht wird, wirst du nie deine Erfüllung finden. Deine Seele wird nie zur Ruhe kommen. Und jeder Mensch, der ehrlich mit sich selbst ist, muss die Nichtigkeit des Lebens anerkennen. der muss mit Salomo in dem Buch Prediger schließen können und sagen können, ja, alles ist sinnlos. Und wenn du die Möglichkeit hast, mit Ungläubigen zu reden, auf einer objektiven Ebene, dann werden sie irgendwann dir das auch zugeben. Ja, du hast ja recht, eigentlich bringt das nicht viel am Ende. Und so ist ein Mensch, der ehrlich mit sich selbst ist, der auch anerkennen muss, da muss noch mehr dahinter sein. Und erkennt an, dass es Übernatürliches gibt, ein übernatürlicher Ursprung, der hinzeigt auf Gott. Und das ist der Punkt, wo ich anknüpfen will. Das ist der Punkt, wo ich der Stadt auch zeigen will. All das, was du bist, bist du nur wegen Gott. Du bist abhängig von Gott. Du bist ein Geschöpf. Deine ganze Existenz hängt davon ab. Wir haben also gesehen, wenn du einer säkulären Stadt Menschen, die völlig fern sind von der Bibel, die gar keine Ahnung haben, wovon du redest, wenn du den Begriff Jesus in den Mund nimmst, dass man bei diesen bei null anfangen muss. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Und die Basis legen muss, um überhaupt erst auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren zu können und um sicherzustellen, dass sie auch folgen, wo du hinauf willst. Paulus ist mit seiner Rede noch nicht am Ende. Wir machen nächstes Mal weiter. Aber hier ist der Anfang, wo er sagen kann, seht ihr nicht die Hinweise, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, dass mit deiner Grenze der Stadt noch nicht das Ende erreicht ist. Und auch wenn es historische oder sonst bemerkenswerte Dinge in dir gibt, das ist noch nicht das Ende. Gott ist so viel größer als jede menschliche Institution und du bist ganz, ganz, ganz klein vor ihm. Und es ist deine Bestimmung, nach ihm zu suchen und dich nicht so leicht zufrieden zu geben, sondern weiter zu suchen, bis du ihn gefunden hast. Und du wirst realisieren, jedes Leben geschieht nur und ist völlig abhängig von ihm. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für dieses Beispiel von einem Paulus, der nicht die Athener überfuhr mit biblischer Wahrheit, die sie nicht umfassen konnten, sondern der sich hinabgegeben hat auf ihr Level. Der anfing bei einer Götzenstatue, vor der er stand, um ihnen zu zeigen, wonach sie eigentlich suchen. Und dass all diese Verlangen, die sie haben und diese Ausrichtung, dass sie jemanden anbeten möchten, nicht damit getan ist, sich in irgendetwas zu verlieren, sondern allein in dir zu finden ist. Und oh Herr, wir sehen, dass wir ein wunderbares Zeugnis in den Händen halten. Und wir danken dir dafür, dass du dich uns offenbart hast durch dein Wort, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir anerkennen dürfen, dass du der Herr bist und dass wir auch mit dieser Ewigkeitsperspektive vorangehen dürfen. Herr, und wir sehen Leute um uns herum und fragen uns, wie können wir sie erreichen und bitten dich, dass du uns diese Gnade schenkst, sie auf Augenhöhe zu, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ihnen deutlich zu machen, dass es so viel mehr gibt, als das, was sie sehen. Und oh Herr, dass sie dir gegenüber verantwortlich sind, weil du der Schöpfer und der Urheber alles bist. Herr, schenk Gnade, dass auch durch uns dein Evangelium, deine Wahrheit deutlich an den Mann kommt. Amen.